Naja, da stehen drei Verse und da sagt halt, nö, er ist da so der Anspruch, sondern das ist halt wieder, was dahinter steckt.
Okay, ich bin gespannt. Was steckt dahinter, Simon?
Ach so.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Hallo, Simon.
Guten Tag, Herr Kletter.
Oh, so förmlich heute.
Oh, 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 Mann, ich dachte, Lukas macht sich gerade ein Bier auf. Ja. Ich habe so ein, leider schon spoilermäßig gesehen, mein OO galt schon der Bierdose, die in die Kamera schwang. Mhm. Ich habe hier gerade nur so einen Früchtetee von einer Firma, aber jetzt, Lukas muss gerade eine Alleinunterhaltung machen mit den Leuten, ich bin gleich zurück.
Was, im Ernst? Ja, man erlebt immer wieder neue Sachen mit Simon Malow. Er ist nicht verlegen darum, einfach mal den Raum zu verlassen und irgendein Getränk zu holen, das er wahrscheinlich bewerben möchte, ohne dafür Geld zu bekommen. Aber er bleibt sich immerhin treu. So, da ist er jetzt wieder im Raum. Er kommt in die Position. Er sitzt schon, die Kopfhörer sind nah. Und jetzt tun wir so, als ob nichts gewesen wäre, denn Simon hört uns wieder zu. Und ein schönes Geräusch. Ja, ich werde es nicht vorlesen, aber es ist, glaube ich, ein Bier aus Lampukistan, aus Philippinien.
Nee. Ich war letztens beim Asia Mekong gegenüber vom Hakischen Markt, meines Vertrauens, ja. Das kommt hier aus Thailand.
Okay. Und du wolltest wahrscheinlich irgendwie Reisnudeln kaufen und dann hast du gedacht, oh, Bier und bist ohne Reisnudeln wieder zu Hause aufgetaucht.
Nee, es war Erdnussbutter. Also es gibt tatsächlich da pure Erdnussbutter, die halt ganz geil ist. Also ich weiß nicht, ob du regelmäßig Erdnussbutter kaufst. Und ich finde halt Erdnussbutter aus dem Supermarkt ganz furchtbar, weil die halt voll Zucker ist.
Ja.
Und ich mag aber Erdnussbutter eigentlich an sich, besonders weil es ein sehr schöner Eiweißlieferant ist und das kann man mal nebenbei snacken, weil es gute Fette hat.
Ich weiß nicht, Sachen klingen einfach lecker, wenn man sie so beschreibt. Ein guter Eiweißlieferant.
Die sind so geil. Ich sag die Erdnussbutter. Und pure, reine Erdnussbutter, die ist auch immer krass ölig und so. Mhm. Aber bei Asia Mekong, beim Hakischen Markt, da
also immerhin noch ein bisschen Werbung. Toll. Ja.
Da gibt es Erdnussbutter pur, 500 Gramm Gläser für 2,99, Alter. Mhm. Aus Glas.
Ja, damit also hätten wir jetzt auch wieder das Niveau eines Supermarktkatalogs erreicht. Toll. Prost, Simon, lass es dir schmecken. Hast du schon mal eins davon getrunken eigentlich?
Nee, noch nie. Das heißt übrigens Chang Lagerbier Classic.
Danke. Du trinkst es so und hier 59 Cent oder was hast du bezahlt für die halbe Dose?
Nee, über einen Euro ist ja ein Importprodukt. Ich dachte mir, ich verwurste das in den nächsten 5 Folgen, aber wenn du hier kommst mit einem Bier, da kann ich nicht, also das geht nicht.
Okay, ich verstehe
schon. Es schmeckt wie immer furchtbar.
Also, klare Kaufempfehlung.
Ja.
Ach Simon, kann man eigentlich mit Erdnussbutter was Sinnvolles für den Bart anstellen? Erdnussbutteröl, ist das gesund?
Also ich kann mir vorstellen, wenn man jeden Tag, sagen wir mal, einen gesunden Esslöffel Erdnussbutter zu sich nimmt, dass es bestimmt sich dann auch auf den Bartwuchs auswirkt.
Also von innen quasi, so wie Tabletten quasi.
Die Eiweiße, die man zu sich nimmt und die Nährstoffe, die Salze vor allem, weil wer kennt es nicht, der Bart in Wirklichkeit besteht ja aus Salzkristallen. Das haben ja Wissenschaftler herausgefunden, Lukas.
Ja, das glaube ich. Ja, ich war heute tatsächlich beim Friseur und habe mich aber selber rasiert vorher. Und er hat mich auch noch so gefragt, also ich habe so gesagt, ja, ich habe mich irgendwie auch vorher rasiert und so und das ist ja auch mal so ein Act. Und dann sagt er, aha, machst du selber? Ich sage, ja. Und, gelingt dir es gut oder so? Und ich sage so, keine Ahnung, ich dachte bis eben schon. Ja, der Armin. Armin ist auch ein lustiger Typ. Armin hat so einen richtig urdeutschen Namen, aber Armin, so der Arminius, die Varusschlacht, ne? Richtig klassischer Name. Ah, ich glaube, seine Eltern kamen nicht aus Deutschland, aber gut. Das ist halt witzig, dass er da am Schluss so sagte, soll ich dir noch meinen Namen aufschreiben, falls du mal wiederkommst? Okay, Armin.
Oi. Ja, also sag mal, aber Lukas, das würde mich mal interessieren, so, ne? Wenn du deinen Bart rasierst. Mhm. Da gibt es ja Methoden ohne Ende. Welche wendest du denn an?
Für die Bartrasur? Also ja, ich nehme den Rasierer,
also du rasierst, setze an. Man muss ja nochmal für alle Hörer da draußen, ne? Wir haben ja Bärte.
So. Ach so.
Wir gehen ja hier nicht mit Trimmern ran und machen dann irgendeine
Scheiße.
Der bärtigste
Biblecast der Welt.
Ja, sondern da sind ja Bärte, die müssen ja wie Hecken bearbeitet werden. Was machst du?
Ich nehme natürlich die Heckenschere und da es so schwer ist, die Heckenschere am eigenen Kopf zu verwenden, ohne dass man sich den Kopf absäbelt, ja, klemme ich die Heckenschere so ein, ne, zwischen den Beinen, ja, weil ich habe ja keine Werkbank. Und dann versuche ich vorsichtig mit dem Kopf dort entlang zu fahren.
Du, das klingt echt präzise. Sag, mache ich auch mal.
Genau, aber du musst die große Heckenschere nehmen, mit der kleinen geht's nicht.
Okay. Ja, ich habe das immer wie in Minecraft mit meinen Handstumpen gemacht und so lange in mein Gesicht geschlagen, bis der Bart kürzer wurde. Naja
gut, aber bei deinem Bart kann man doch eher einen Trimmer einsetzen, oder? Das ist doch präziser. Sorry, aber...
Echt?
Ja. Ja. Ich glaube, ich habe gerade 2 Zentimeter abgeschnitten. Das war wirklich höchst notwendig.
Geh mal mit deinem Kopf weg vom Popschutz, damit ich es mal sehen kann. Oh jo, oh, du hast wieder so ein bisschen den ehrlichen Ape gerade.
Nee, es ist keine Schifferkrause. Auch ein schöner Bartstil, aber es erinnert vielleicht ein bisschen daran.
Ja, es erinnert schon daran, ja. Also ist schon der Hamburger Bart, ne? Weil das ist ja, der geht ja dir bis zum Kehlkopf runter.
Ja, ja, aber die Schifferkrause, die steht vor, weißt du? Das ist so, so sieht es aus, wenn ich meinen Bart nach vorne kämme. Und das ist beim ehrlichen Ape noch länger gewesen und ein bisschen dünner. Ja, ich habe heute auch gelernt, wenn meine Haare etwas kürzer sind, sehen sie voller aus. Fand ich auch sehr interessant. Habe so einige Tipps bekommen. Das war ganz toll. Ja, vielleicht erzähle ich noch ein bisschen mehr von Armin in nächster Zeit, wenn ich ihn mal wieder treffe. Es war das erste Mal, dass ich in Bramfeld, also meinem Gemeindegebiet, beim Friseur war. Ich hatte irgendwie Zeit zwischen Schulunterrichtsschluss und der Fachkonferenz Religion und bin dann einfach mal dahin. Und es war ganz interessant, weil ich habe dann so gedacht zwischendrin, na klar, wen kann man eigentlich besser fragen, wie es in so einem Stadtbezirk so läuft, die Leute so drauf sind, als ein Friseur. Ich meine, der hat eine Menge Leute da sitzen, mit denen er sich unterhält. Diesmal war Armin, was das angeht, noch nicht so präzise. Er hat gesagt, die meisten sind ruhig, manche nerven. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal noch einen Schritt weitergehen und ich dann noch einiges mehr lerne.
Ist es denn so Klatsch- und Tratsch-Niveau?
Ja,
oder?
Nö, eigentlich ganz nett. Also cooler Typ. Ich habe nur danach mich selber beglückwünscht und gedacht, hey, ich habe gecheckt, dass Friseure viele Leute treffen und dass ich von denen was lernen könnte. Das war jetzt so meine große Erkenntnis des Tages.
Ja, das ehrt die Friseure da draußen. Mhm. Ich muss ja sagen, ich finde ja auch, Friseure sind immer krasse Charaktere. Ich kenne persönlich ja nur meine Friseurin.
Aber du weißt, dass allgemein alle immer krasse Charaktere sind.
Alle sind krass. Weißt du, wer auch krass ist, Lukas?
Oh, jetzt kommt die beste Überleitung der Welt. Ich spüre es schon.
Du! Weil du heute aus der Bibel vorlesen darfst.
Ja?
Ja. Markus 12, die Verse 35 bis 37.
Und Jesus fing an und sprach, als er im Tempel lehrte, wieso sagen die Schriftgelehrten, der Christus sei Davids Sohn? David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn ja Herr. Woher ist er dann sein Sohn? Und die große Menge hörte ihn gern.
Das ist wirklich sehr schön vorgelesen. Es war so ein bisschen Preacher-Slam-mäßig noch. Ne?
Ja, ich bin gerade so ein bisschen im Flow. Also jetzt am Mittwoch, das heißt Mittwoch vor einer Woche, wenn dieser Cast rausgeht, habe ich einen kleinen Termin bei einem Jugendtag, wo ich vor schätzungsweise 500 bis 1000 12- bis 14-Jährigen so eine Preacher-Slam-Geschichte erzählen werde. Werde ich dann schon gehalten haben, muss ich jetzt noch schreiben. Kurzes Memo an mich selber. Genau. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir sind ja immer noch in dieser Reihe von Streitgesprächen, beziehungsweise haben die gerade hinter uns gelassen letzte Woche. Ne, nachdem Jesus mehrfach Angriffe abwehren musste, hat er dem Schriftgelehrten, der ihm eine schlaue Frage nach dem höchsten Gebot gestellt hat, super geantwortet. Ich habe seine Antwort hier nochmal auf einen Bierdeckel, ja, habe ich nämlich bekommen, Evangelische Klassisch. Kirche in Hessen und Nassau. Da steht die Bibel auf einem Bierdeckel, Christsein konkret, 30.442 Verse in 3 Sätzen. Jesus bringt es auf den Punkt. Liebe Gott ist Nummer 1. In Klammern vielleicht erstmal kennenlernen. Zweitens ist liebe dich selbst. In Klammern, egal was der Spiegel heute sagt. In Klammern, nein, Bullshit, hör dir die Folge von letzter Woche an. Und ja, stimmt schon, hör dir die Folge von letzter Woche an. Und drittens, liebe die anderen. in Klammern, koste es, was es wolle, reden wir drüber. Ja, schöner Aufhänger hier, dieser Bierdeckel. Und eine schöne Zusammenfassung dessen, was wir besprochen haben.
Das ist ein bisschen bitter, wenn quasi die ganze Podcast-Folge auf diesen Bierdeckel passt, so.
Na,
das war eine unserer längsten,
Lukas. Ja, ja. Also man muss sagen, Jones hat 20 Minuten rausgeschnitten, Leute. Er hat euch echt verschont. Ein Respekt an Jones, der einen kunstvollen Schnitt geliefert hat. So kunstvoll wie Armin heute.
Ja. Bam Armin, ey. Wenn du uns hörst,
aber dann bist
der Mann.
Ja.
Der Jesus... Er geht durch den Tempel und räumt er ja krass auf. Und nachdem er also letzte Woche mit einem Schriftgelehrten ein sehr versöhnliches, schönes Gespräch über das höchste Gebot geführt hat, ist er wahrscheinlich immer noch im Tempel und hat jetzt mal freie Bahn zu lehren. Hier schön illustriert. Ich möchte dazu sagen, illustriert. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus mehr als einen Satz geführt hat. Die Aufmerksamkeitsspanne gerade früher war höher als heute. Weil wenn man heute ein Smartphone benutzt, kann ich das auch verstehen, dass drei Verse schon viel sind.
aber das ist relativ weit vom Tempel entfernt, der wahrscheinlich, so haben zumindest
sehr
Forscher herausgefunden, keinen Internetanschluss hatte.
Boah, scheiß Tempel.
Ja, echt voll auf dem Kuhdorf. So, sitzt der Kaiser so in Rom, will dann eine Nachricht hinschicken und kriegt immer nur, ja, sorry, Pontius Pilatus ist offline.
Puh, ey.
Mann, zuletzt online am 1.1.1.
Oh. Das hast du gut gemacht, Lukas. Das war deiner.
Ja.
So, jetzt aber ran hier an den Text.
Ja, der Text ist so kurz, schon. Wir müssen doch irgendwie auf eine Stunde 15 kommen.
Naja, ich habe ja die Hoffnung, dass wir uns wieder so kontrovers treffen wie letzte Woche.
Also du meinst, dass Jesus jetzt die ganze Zeit reagieren musste auf das, was ihm vorgeladen wurde und jetzt kann er den Modus umschalten und selber mal was bringen, was ihm wichtig ist. Und das ist ja spannend, wenn Jesus jetzt anfängt mal zu lehren und wenn Jesus jetzt anfängt mal seine Sachen darzulegen, die ihm wichtig sind, was kommt jetzt, ja? Kommt jetzt endlich das Parteiprogramm, ja, das die Sadduzäer auseinandernehmen wollten. Hier, Auferstehung hast du ja gar nicht erklärt. Was kommt jetzt?
Auch hier an der Stelle, wie ich es ja im Wesentlichen gerade gesagt habe, es ist ein längerer Teil und eigentlich, ich glaube, das ist ja eine Pointe. Also die Pointe seiner langen, langen Lehre, die er daraus geknallt hat, wird jetzt in den drei Versen hier ausgebreitet.
Mhm.
Und die setzt übrigens ganz viel voraus. Es ist jetzt nicht so, dass man wieder hier sitzen kann und sagen, naja, da stehen drei Verse und da sagt halt, nö, er ist da so der Anspruch, sondern das ist halt wieder, was dahinter steckt. Ja, Leute.
Okay, ich bin gespannt. Was steckt dahinter, Simon?
Ach so. Aber dann damit baller ich ja schon die drei Verse weg. So.
Naja, du musst sie ja nicht gleich zusammenfassen. Also Jesus lehrt. Und er lehrt mal wieder rhetorisch, ne? Also er sagt nicht einfach hier Folgendes will ich euch mal sagen, sondern er stellt eine Frage. Wieso? Wieso sagen die Schriftgelehrten, der Christus sei Davids Sohn?
Warte, ich weiß die Antwort,
Ja, du weißt die Antwort, Simon?
Ja, also ungefähr.
Meinst du, Petrus wusste sie auch, deinen Namensvetter?
Ja, naja, Petrus hat ja in den Jahren gelernt, doch mal lieber die Fresse zu halten.
Ja, ich glaube auch,
deswegen,
ne?
Mach ich jetzt.
Ja, aber das ist so, wenn du eine Frage stellst, wie wieso, dann, also in der Schule können die Schüler immer nicht so viel damit anfangen. Gut, die sind noch ein bisschen jünger als Petrus und seine Homies und das ganze Volk, das da rumsteht. Aber eigentlich wissen alle, der Lehrer weiß die Antwort und es macht gar keinen Sinn zu raten.
Willst du jetzt sagen, du bist der Lehrer und ich bin der Schüler oder was?
Nein.
Also Jesus, ich meine, weißt du, der Altersunterschied zwischen Jesus und Petrus war ja ungefähr unserer. Da in diesem Fall bin ich wahrscheinlich
nur
Petrus.
Umgekehrt. Wie auch immer dem sei, ich finde das hochspekulativ, was du da gerade behauptet hast.
Was von all dem?
Es gibt auch...
Dass das Bier scheiße schmeckt?
Es gibt
oder
auch,
der Tee und Bier nicht zusammenpassen?
Oh Mann, off topic. Nee, andersrum. Dass Jesus womöglich älter war als Petrus. Aber egal.
Nee, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bin Petrus, du Nacken.
Genau, eben. Und ich habe das gerade das Gegenteil behauptet. So, also,
was von,
die Frage ist doch viel wichtiger, die Jesus stellt. Wieso sagen die Schriftgelehrten, der Christus sei Davids Sohn? Also mir fällt erstmal auf, eben redet er noch mit einem Schriftgelehrten, der eine gute Frage stellt und sagt ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Jetzt hat er Zeit, ja, weil ihn niemand mehr fragt, was zu lehren und jetzt geht er auf die Schriftgelehrten ein.
Naja, er verallgemeinert ein bisschen. Man muss ja auch Sachen in Schubladen stecken können, sonst versteht den Scheiß doch keiner.
Okay, also der Schriftgelehrte steht jetzt daneben und denkt sich so, Moment mal. Haben wir uns nicht gerade gut verstanden? Was will der Pisser denn schon wieder?
Naja, ich finde, man könnte hier ganz, ganz einfach sagen, die gemeinhinnige Lehre ist.
Ja, genau. Aber weißt du, Jesus redet gerade darüber, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. So, was in unserer Kultur ja so ein Schlagwort ist, Nächstenliebe. Damit kannst du ja jede Diskussion beenden, beziehungsweise auch nicht beenden, musst dann darüber streiten, ob Nächstenliebe an der Grenze aufhört oder was. Aber der Schriftgelehrte hier wird gerade hart von Jesus gedisst, ja. Also könnte man zumindest theoretisch schon lesen, ja. Wieso sagen ja, die Schriftgelehrten, man könnte fast sagen, Leute wie dieser hier, der Christus sei Davids Sohn, wobei, gut, eben haben sie gesagt, es gibt wichtigere Dinge als das, ne? Es gibt das höchste Gebot, aber trotzdem ist es ja doch schon ein bisschen, naja, jetzt nicht das Freundlichste, was Jesus direkt darauf sagt, dass er sagt, naja, Nächstenliebe ist schon ganz schön wichtig.
Naja, aber kannst du dir auch so vorstellen, weißt du, jetzt haben die beiden, ja, Jesus und der Schriftgelehrte sind sich krass einig, ja, und dann nimmt der Jesus so den Schriftgelehrten so ran an seine Schulter und klopft ihn so, wie er ihn so quasi seitlich in den Arm nimmt, auf die Schulter drauf und sagt, sagt dann so, was ist denn eigentlich mit deinen Kollegen los? Ja? Okay. Ich meine, das können ja tatsächlich einfach aus dem Gespräch heraus entstanden sein. Zumindest diese ganzen Verse können ein purer Fluss sein, ausnahmsweise mal in Markus
Evangelium. Okay, also du sagst, er legt ihm den Arm drauf und guckt ihm tief in die Augen.
Ganz freundschaftlich,
ja. Schaut die Menge an und schaut ihn wieder an und sagt, wieso? Bisschen Stille, ja, bisschen die Leute kommen lassen mit ihrer Aufmerksamkeit. Wieso sagen die Schriftgelehrten, der Christus sei Davids Sohn? Okay, was will er jetzt vom Zaun brechen? Will er jetzt schon wieder so eine Theologendiskussion machen oder was?
Nee.
Okay.
Jesus möchte tatsächlich ein wichtiges Thema ansetzen. Das, was wir, du und ich ja, die ganze Zeit hier diskutieren, ja, möchte er tatsächlich ja erklären. So, jetzt mal an dieser Stelle. Der politische Führer, der das Volk Israel befreit vom Joch des römischen Kaiserreichs, der muss doch alle platt machen. So, dieses ganze Thema, Davids Sohn, ist nicht die Aussage, dass die davon ausgehen, dass jetzt explizit aus der Blutlinie Davids der Führer kommt, so. Sondern in erster Linie beschreibt es einen Menschen, der kommt und der von Gott ganz besonders gesegnet ist und deswegen also gesalbt ist, der Messias, der Christus, und der halt dann Israel befreit.
Ja.
Und jetzt verweist er aber auf eine wichtige Stelle, wenn alle warten ja darauf, dass im Wesentlichen sich dieser Messias offenbart. Und es ist ja liegt ja auf der Hand, auch gerade an diesen Tagen oder an diesem Tag in Jerusalem, in dem Tempel, dass man schon davon ausgehen kann, irgendwie ist doch dieser Jesus möglicherweise dieser Führer. Aber aus irgendeinem Grund hat er immer noch nicht zu seinem Schwert gegriffen.
Okay. Ja.
Und er sagt, naja, das Ding ist, ihr stellt euch diesen Führer falsch vor. Das ist tatsächlich dieses Thema, was er anleitet.
Okay. Also David ist ja König gewesen in Israel und ist der König mit der größten Wirkmächtigkeit, ne? Also seine Psalmen oder zumindest die ihm zugeschrieben werden, man weiß nicht, ob man im Alten Testament das immer übersetzen soll mit einem Psalm von David oder einem Psalm für David. Ja, ein Psalm Davids ist ein bisschen offen, könnte beides sein.
Ja, das ist das Schöne am Deutschen.
Ja, genau. Da hat man halt eine ganze Menge Texte, die total wichtig sind, die Leute ständig runterbeten, gerade die Leute, die im frommeren Bereich aktiv sind. Und David ist der König, der erwartet wird, ja, dass er aus seinem Schoße jemanden hervorgehen lässt, der dann alles rumreißen wird. Und tatsächlich macht das Matthäus-Evangelium das ja auch in seiner, Achtung, Theologenwort, genealogischen Vorhalle, mit anderen Worten, dieser irrsinnig langen Liste von Namen von Personen, die vor Jesus gelebt haben und mit denen er in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen soll. Da taucht eben David auch auf als Vorfahre Jesu, um klarzumachen, na, Jesus ist irgendwie ein Sohn Davids, also der verheißene Retter. Aber David war ja ein sowohl geistlicher als auch weltlicher König und hat sich im Wesentlichen dadurch ausgezeichnet, dass er seinen Widersacher Saul, der nicht mehr im Sinne Gottes gehandelt hat, am Ende fertig gemacht hat und Israel wieder hergestellt hat. Wobei man auch sagen muss, dass er eine ganze Menge Dreck am Stecken hatte. Also es ist jemand, der im Palast regiert hat und der Macht in seiner Hand hatte und die Macht auch falsch eingesetzt hat. So, und das, willst du jetzt ja sagen offensichtlich, ist nicht der Job, den Jesus tatsächlich hat. Na, also kann man sagen, mit Matthäus, Jesus ist in gewisser Weise Davids Sohn, aber nicht so, wie die Leute Davids Sohn erwarten.
Genau, und es ist ja so, er fängt ja dann eben an, den Psalm 110 zu zitieren, der übrigens, wenn man tatsächlich in den Psalm reingeht, nicht so relevant länger ist. Ja.
Aber also hier wird dann es noch so ist einer der wichtigsten Psalmen im Neuen Testament. Ne? Also Psalm 110, wenn du den kennst, dann kannst du eine ganze Menge im Neuen Testament verstehen.
Genau, und dieser Psalm, das ist nämlich ganz witzig, beschreibt ja schon so ein bisschen, was dann der neue Herr macht, so, ne? Mhm. Wenn ich das jetzt so im Sinne habe, ne? Er herrscht inmitten seiner Feinde. Und wenn du dein Herr aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen im heiligen Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich geboren wie den Tau. Und dann redet er weiter, der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Mhm. Weißt du, es ist unüblich, wenn man von dem eigenen Sohn spricht in der Antike, dass man vom Herrn spricht. Das würde einfach keiner machen, so in der Antike. Mhm. Ja. Der Herr in einer patriarchalen Gesellschaft ist ja einfach der Vater. Punkt. Und das kannst du halt auch gerade nicht ändern, wenn du der Sohn bist. Und das ist nämlich das Problem, und das sagt halt Jesus auch, das macht keinen Sinn. So. Der größer ist, ist schon der Herr, aber wenn der Sohn, kann nun mal nicht größer sein. Und deswegen spricht David hier nicht von seinem Sohn. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn die Pharisäer davon sprechen, dass der Herr der Sohn Davids ist. Mhm. So. Weil der David ist schon crazy groß und eigentlich spricht man davon auch der Größe. Und da geht eigentlich nur noch, sagen wir mal, ein gottgleiches Wesen.
Offenbart.
Kleinen Tick vorher noch, bevor wir zu dem Inhalt dieser Aussage nochmal kommen. Die Beobachtung, was Jesus über David sagt. Ja? David selbst. Also für Jesus ist wichtig, dass David spricht im Psalm. Und dass David durch den Heiligen Geist gesagt hat. Ja, wenn du jetzt überlegst, wie interpretieren wir das Alte Testament eigentlich, dann muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, ja, dass man nicht zu sehr seine christliche Sicht reinliest in etwas, das die Geschichte Gottes an einem anderen Zeitpunkt darstellt. Ne? An einem Zeitpunkt, an dem von Christus noch keine Rede ist, außer in dem Sinne, in dem man ihn damals erwartet, aber noch nicht mit dem Jesus identifiziert, den wir kennen. Einfach zeitlich. Deswegen muss man ja immer gucken, also wie kann das eigentlich gemeint sein und was steht da konkret? Und gleichzeitig macht Jesus hier vor, dass es legitim ist, sich aufs Alte Testament zu beziehen und dass eben durch diese Brille der Erfüllung von Verheißungen oder der Gegenwart Jesu und der Gegenwart Gottes in Jesus zu betrachten. So sagt er, dass David nicht einfach nur irgendwie vor sich hingesagt hat oder er hätte auch sagen können, David selbst hat gesagt, sondern er möchte klar machen, dass David das nicht zufällig gesagt hat, sondern durch den Heiligen Geist. Ja? Also mit anderen Worten, die Kraft Gottes hat es möglich gemacht, dass David ein Wort gesprochen hat, das prophetisch ist, in dem Sinne, dass es jetzt etwas klar macht. Ja, wenn Jesus diesen Vers jetzt nicht hätte, dann müsste er anders argumentieren, aber er hat diesen Vers aus Psalm 110, Vers 1, mit dem er klar machen kann, dass David beim Beten, beim Sprechen, bei dieser visionären Schau, die er in dem Moment hat, nicht über sich selber redet und nicht über seinen Sohn redet, sondern über Gott, der mit Gottes Sohn spricht, ja, oder mit dem Herrn Davids auf jeden Fall. So, also war jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber was ich damit sagen will, Jesus ist es wichtig, dass das, was David sagt, nicht zufällig geschieht, sondern ja, in Gottes Sinne geschieht und dass Gott daran mitwirkt und dass, wenn man es jetzt verallgemeinert sagt, im Alten Testament eben durchaus derselbe Geist wirksam ist, der auch in Jesus wirksam ist, dass es also durchaus legitim ist, im Alten Testament auch mit diesem Verständnis ranzugehen, weil es derselbe ist, der für beides gerade steht.
Um nicht zu sagen, wo Naturgesetze gelten, gelten Naturgesetze.
Oh, das war jetzt natürlich steil gesagt. Du meinst, wo die Kraft Gottes ist, da ist die Kraft Gottes.
Ja, weißt du, das wäre fast schon wieder eine Sonderfolge wert, ja, wie wir die Kraft Gottes im naturgesetzlichen physikalischen Universum betrachten.
Mhm. Okay, ich möchte darüber jetzt nicht reden. Gut, also du hast ja schon gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, bedeutet so viel wie, es sprechen zwei Herren miteinander, die definitiv nicht David selber sein können und entsprechend muss es da noch eine Ebene drüber gehen und dann ist der Auftrag, setze dich zu meiner Rechten, die Rechte der Ort der Macht. Wir hatten es ja schon von den Zebedaiden, von den beiden Jakobus und Johannes, die zu Jesu Rechten sitzen wollten und Power haben wollten. Und Jesus hat gesagt, das ist nicht meine Macht, ich kann nicht sagen, wer mir zu Rechten sitzt. So, weil wenn man diesen Vers jetzt liest, Jesus selber zur Rechten Gottes sitzen soll, also die Herrscherposition einnehmen sollen, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege.
Wenn er diese Verse hier an dieser Stelle zitiert, macht er mehrere Ebenen auf, die die Zuhörer in dem Moment meines Erachtens verstehen. Mhm. Einmal die Ebene dessen, dass er von einer Zukunft spricht. Ja, er spricht davon, wenn ihr annehmt, ich bin der Messias, dann werde ich diese Feinde, die wir hier haben, auf jeden Fall wegbratzen. Jetzt mal unerachtet dessen, was die Leute dann da glauben, was da passiert, ja. Das ist aber ein positivistisches Versprechen, aber was auch viel wichtiger ist, er hat auch etwas ja gerade erst bewiesen. Er hat ja die ganzen religiösen Führer, die unterschiedlich positiv betrachtet werden in der Gesellschaft, alle auf ihren Platz zurückverwiesen. So. Und er hat sich am Ende auf diesen Tempelplatz durchgesetzt, in diesem Tempel durchgesetzt. Und nachdem er sich durchgesetzt hat, sagt er, Leute, ich habe mich hier durchgesetzt, weil ich der Herr bin. Ja. Und die Leute hören sich das an und sehen ja auch so eine völlig positive Persönlichkeit. Mhm. So ein Typ, den man einfach mögen muss, wenn man nicht gerade politisch was gegen ihn hat. Und total krass, weil es halt hier nicht um Gewalt geht, weil es halt nicht um Mord und Totschlag geht gegenüber den Feinden jetzt an dieser Stelle, sondern jetzt gerade ist da der Herr, der auf einmal aufgetaucht ist und die Leute können live dabei sein. Ja. So. Und das ist einfach richtig geil.
Ja.
Und die Leute hören deswegen auch einfach sehr gern, weil er wahrscheinlich super krass in die Seelen und in die Gemüter der Menschen hineinspricht.
Genau, ich glaube auch, also dass es am Ende heißt, die große Menge hört ihn gern. Da hat Markus geschickt nochmal eingeführt, die große Menge, übrigens waren viele. Am Ende dieses langen Streitgesprächs.
Das ist der ein oder andere stehen geblieben.
Genau, ich glaube, denen gefällt auch einfach, dass er einfach so basal logisch argumentiert, ja, und dann sagt, hey, wenn er der Herr ist, dann kann er doch nicht der Sohn sein. Leute, und alle so, ja, er hat recht. Hey, das ist mir noch nie aufgefallen. So, ich glaube, das macht schon Spaß, wenn jemand so klar spricht. Aber das, was Jesus zitiert, ne, ist schon ganz schön ein harter Tobak eigentlich. Bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Es gibt ja viele Darstellungen aus der Antike, die das bildlich darstellen. Ja, also nicht nur aus Israel, sondern aus Ägypten und Babylon. Ja, wo man sieht, wie der König sitzt auf seinem Thron. Die meisten Leute saßen ja nicht, ne? Nur Könige thronten. Es gab ja keine Stühle, nur Throne quasi. Und der König hatte ja in der Regel so eine Fußbank, auf der er seine Füße abgelegt hat, weil er ein bisschen erhöht saß. Und anstelle der Fußbank liegen dann die Feinde. Ja, und er hat die Füße drauf, was unhygienisch ist. und einfach zeigt, dass sie vernichtet sind. Findet man auch in christlichen Darstellungen, ne? Wenn man das Kreuz sieht, irgendwo eine Darstellung vom Kreuz, ein Bild, dann findet man ganz häufig unten in mittelalterlichen Darstellungen Totenkopf und manchmal auch eine Schlange, ja, die also quasi den Tod und den Teufel darstellen, die zu Jesu Füßen, die sind ein bisschen höher, ne, aber die zu Jesu Füßen liegen, womit klar ist, in dem Moment, in dem Jesus stirbt, stirbt der Tod und stirbt der Teufel. So, also das ist ein ganz schön brutales Bild eigentlich, aber, und das ist jetzt zwar relativ lang, aber das finde ich als Vorschau schon mal ultra spannend. Ja. Hier spricht, so wie Jesus es versteht, ja nicht David zu seinem Sohn, sondern der Herr, Gott, zu Davids Herrn, in dieser Interpretation jetzt Christus oder Jesus, was jetzt identisch ist. So, und er sagt, Gott sagt zu Christus, setze dich zu meiner Rechten, setze dich in die Position der Macht und warte mal ab, könnte man einfügen, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Jesus geht nicht den Weg Davids Sohns im Sinne dessen, dass er das Schwert rausholt und die Leute platt macht. Jesus geht den Weg des Davids Sohns, indem er sich aufgibt und aushält und abwartet, geduldig erträgt, was passiert, bis Gott seine Feinde unter seine Füße legt. Ja, in dem Tod Jesu handelt Gott, während Jesus alles verliert und Gott seinen Sohn verliert, da handelt Gott und macht die Feinde zu Staub. So, und das ist jetzt noch sehr früh, ja, das ist in Markus 12. Aber wenn du das von hinten her liest, von dem, was passiert im Kreuz, dann siehst du hier das ganze Wunder, ne? Des Kreuzes, dass Gott im Tod gewinnt und Jesus trotzdem sterben muss.
Offenbart.
Aber für heute, heute haben wir eine schöne Geschichte erzählt. Simon, was nimmst du mit? Ich packe meinen Koffer. Was nimmst du mit von dem, was wir gerade entdeckt haben?
das Titelbild von dem Doom Marine aus Doom 1, dem Computerspiel, das Cover Art, eine ähnliche Darstellung hat wie der Davids Sohn, der von den Pharisäern dargestellt wird, aber das stimmt halt nicht.
Okay, das nimmst du mit?
Es tut mir voll leid, aber ja. Scheiße. Ja, es tut mir leid. Ja, manchmal habe ich einen schwachen Tag, Leute. Ihr müsst mir das verzeihen.
Okay. Also ich nehme mal mit, zum einen finde ich das sympathisch, dass die Leute Jesus gerne zuhören. Und das spornt mich auch nochmal an, wenn wir das Markus-Evangelium lesen und immer wieder denken, Alter, wie hart geht der mit den Leuten ins Gericht? Ja, wie krass ist der drauf? Dieser Jesus, der Anarchist der Antike, nicht der Kuschel-Jesus, den wir vielleicht uns häufig irgendwie so ein bisschen unterschwellig vorgestellt haben. Dann ist es doch auch gut zu hören, hey, die Leute hören ihm gerne zu, ja? Also die mögen auch mal Leute, die Steine zerschmeißen und die für Klarheit sorgen. Und Jesus hat offensichtlich eine richtig gute Art zu erzählen. Und das wäre, glaube ich, gar nicht so schlimm, ihm mal zu begegnen und ihn reden zu hören. Das mal finde ich irgendwie einfach ein bisschen, das finde ich dann wieder ein bisschen kuschelig und das ist auch nicht schlecht.
Kuschelig wie Steve Jobs Rollkragenpullover sozusagen.
Mm. Ah, das bringt mich ins Nachdenken, Simon. Und zum anderen finde ich stark, Jesus zitiert das Alte Testament, hat dann eine ganz klare Deutung. Man könnte fast sagen, also aus heutigen wissenschaftlichen Maßstäben, ja, missbraucht Jesus hier das Alte Testament, um seinen Punkt zu machen. Aber hallo Leute! Ja, wenn wir glauben, dass Gott Gott ist und dass Jesus die Manifestation Gottes auf der Welt ist und dass Jesus nicht nur ein exemplarisches Leben gelebt hat, wie man leben könnte, wenn man voll von Gott erfüllt wäre, sondern wirklich von Gott erfüllt war und in seinem Sinne gehandelt hat, hey, dann macht er hier vor, wie es geht. Man muss ihn nicht unbedingt nachmachen können, weil ich finde, wenn man What would Jesus do immer zu ernst nimmt, dann müsste man sich auch ständig an Kreuze nageln lassen. Ja, also ne, lass Jesus seinen Job machen und mach du deinen. Aber man kann ja entdecken, dass für Jesus das Alte Testament nicht nur Stichwortgeber ist, sondern auch ganz wichtiger Bezugspunkt. Er kennt es sehr gut, er kennt es in- und auswendig und macht einen Punkt, wo die Leute jetzt auch nicht widersprechen. Ne? Es kommt jetzt nicht irgendwie so eine Menge Schriftgelehrter, Pharisäer oder Ältester und Co. und sagt, nee, das ist eine falsche Auslegung. Ne? Sondern das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Das ist logisch. Und es ist aus heutiger Sicht oder aus Sicht nach Ostern ein unglaublich krasser Vorausblick darauf, dass Jesus sich selbst aufgibt und Gott in ihm das Wunder vollbringt, dass der Tod besiegt wird.
Dass du das immer so spoilern musst, das macht mich immer ein bisschen fertig.
Hey, hey, Markus ja. Spoilert es ja.
Naja.
Okay.
Naja.
Na gut.
Ich bin sowieso immer davon überzeugt, dass das Alte Testament die totale Basis ist und das Neue Testament.
Das Sahnehäubchen.
Also, ja, aber weißt du, Sahne ohne Kuchen macht halt nur Fett. Aber Kuchen und Sahne
macht halt sehr fett.
Fett
und satt. Macht fett und satt.
Satt.
Ja, vor allem. Du musst dich danach nicht unbedingt übergeben, weil richtig. Du genug Gegengewicht
hast. Der jute Weizen, Leute, den dürft ihr nicht unterschätzen.
Ja, das Neue Testament kann auch manchmal als Strahler dienen, so wie Jesus hier gerade eine Davidstelle erhält. Ja, weil er sagt nämlich, David hat es durch den Heiligen Geist gesagt. David hat es nicht nur dahin gesagt, sondern David hat es genau gesagt, damit ich euch heute kommen kann und das sagen kann. Kein Zufall, Leute. Das war wichtig.
Jetzt schließt sich der Kreis sozusagen.
Ja, und wie auch immer man dazu stehen mag, mir geht's so, dass ich immer wieder mir mal bewusst machen muss, wie krass das ist, was Jesus damit zitiert. Ja, wenn die Feinde Gottes unter seine Füße gelegt werden, wenn die Feinde Jesu unter seine Füße gelegt werden, dann sind das nicht einfach irgendwelche Führer des Volkes, Hohepriester, Schriftgelehrte. Ja, darum geht's nicht, dass die platt gemacht werden, sondern die wahren Feinde Gottes, das sind der Tod, ja, das sind die Sünde, das sind das Leben, das nicht so läuft, wie es soll, das sind die Gründe, warum Menschen weinen und innerlich zerbrechen, das sind die Wunden, die Menschen über ihr Leben hinaustragen und an denen sie immer wieder kämpfen müssen, das sind die Feinde Gottes und die werden von Jesus besiegt und eines Tages werden wir leben in dieser Wirklichkeit. Das ist nicht nur eine Theorie oder eine schöne Sache, sowas. Das ist nicht Zeit halt alle Wunden, sondern das heißt, deine Zeit ist voller Wunden, aber eines Tages werden diese Wunden heil. Und zwar richtig heil.
Mich wühlt es immer so auf, wenn du das sagst.
Ja.
Weil dann immer so bei mir der Trigger angeht und ich mir denke so, jetzt haut er da schon wieder so seine wohligen Worte raus. Ich mach mal kurz eine Analogie auf.
Oh.
Das ist ja wie mit der Deutschen Bahn.
Es tut mir schon sehr weh, ja. Okay, ach, Deutsche Bahn.
Die Deutsche Bahn kommt. Manchmal kommt die auch zu spät, aber für den Deutschen ist sie immer zu spät.
Und du willst quasi sagen, Gott kommt, aber er ist eigentlich immer zu spät, weil die Leiden der Welt zu groß geworden sind?
Nein. Nein, die Deutsche Bahn kommt.
Mhm.
Ja.
Und sie kommt manchmal auch zu spät, aber für den Deutschen kommt sie immer zu spät.
Genau, der Punkt ist, aber für die Deutschen vor allem kommt sie immer zu spät. In dieser Analogie bin ich der Deutsche, okay?
Okay.
Das wollte ich eigentlich
also
nur
dir
sagen.
Kommt
ich
Gott
will
immer
damit
zu
selbstreflektiv
spät.
Sagen,
ja.
Es kann schon sein, dass auch Jesus rechtzeitig kommt, weil die Deutsche Bahn kommt, ja.
Okay.
Aber ich bin so ein Oller Meckerfritz und denke, ja. Mit 2000 Jahren sind 1950 Jahre zur Fülle.
Okay. Na gut, aber sei doch froh, dass du in der Zwischenzeit noch geboren worden bist, weil sonst müssen wir die Diskussion nicht führen.
Tja, wer rüber ist jetzt eigentlich weniger froh,
ja.
Du oder ich?
Ich weiß nicht. Aber weißt du, das, was mich letzter Zeit immer wieder berührt, ist halt, dass es halt nicht nur irgendwie, ich will nicht auf die Ewigkeit vertrösten einfach, weil ich glaube, Gott wirkt auch heute und er ist mitten unter uns, dass sein Reich auch heute schon da ist, das ist Wirklichkeit. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir trotzdem weiter Leiden haben und Sachen, die nicht geil sind und Sachen, die sogar richtig brutal und schlimm sind. So, aber dass es wirklich so sein wird, ja, auch wenn es heute noch nicht ist und morgen nicht so ist, womöglich, und auch übermorgen nicht, es sei denn, der Dieb, wie ein Dieb in der Nacht, kommt Gott auf einmal. Ja, das im Gegensatz dazu, dass es aber tatsächlich echt so sein wird, das finde ich so krass. Also ich habe das ja schon mal in Auszügen zitiert, das Lied, was ich mit Kumpel Fred vor einiger Zeit mal geschrieben habe. Und ich glaube, also ehrlich gesagt, war das irgendwie so ein Wirken des Heiligen Geistes, würde ich sagen, diesen Text zu schreiben, weil, also ich will den nicht überhöhen, ne? Aber ich hatte das Thema gar nicht so sehr, ja, mit Wunden, die eines Tages heil werden. Und wie gesagt, auch manchmal auch schon in dieser Zeit heil werden, weil Gott das wirkt. Aber die eines Tages definitiv heil werden. Das lag mir nicht so auf der Tagesordnung, aber in diesem Text hat es sich ergeben. Ja, und dann heißt es, und du kommst in mein Herz und du nimmst dir ein Teil und der Bruch, der da war, wird endlich heil. Und am Ende, und du fließt in mein Herz und du machst alles neu und am Ort meines Schmerz steht, Gott ist treu. Weißt du, dieses Wunder, dass du am Ende, wann auch immer, keine Ahnung, vielleicht in unserer Lebenszeit, vielleicht danach, vielleicht in dem Moment, in dem wir sterben, wer weiß es, tatsächlich klar wird, dass Gott die ganze Zeit da war und alles getragen hat und es dann in dem Moment gar nicht mehr drauf ankommt, dass du denkst, ja, hätte er mal früher gehandelt, sondern du einfach nur so dankbar bist und merkst, krass, es gibt wirklich Heilung und zwar komplette Heilung. Und das ist mir in dem Moment bewusst geworden, als wir das geschrieben hatten, und ich habe einfach nur gestaunt und gedacht, Halleluja, danke dafür.
Ich rufe da mal morgen meinen Therapeuten an, ich muss noch eine Sitzung machen. Damit sind wir am
Ende.
Sheilas Liste wächst und wächst, ja, super toll, immer wenn wieder Kommentare dazu kommen, welche tollen Sonderfolgen da noch entstehen. Ich schreibe das alles auf, weil nicht, selbst wenn ich es nicht kommentiere, die Liste
wird Leute,
lang.
Leute, wir haben ja noch einiges in der Pipeline und das wird kommen, ja, es wird kommen, auch wie ein Dieb in der Nacht, aber keine Sorge, ja, ihr müsst nicht vorher zum Therapeuten rennen, denn wir sind schneller als die Deutsche Bahn. Ja, und für diese Wartezeit bleibt nur noch zu sagen...
Bleib bärtig.